Nachhaltig Weltwärts, der Podcast für alle, die weltwärts denken.
Hallo zu Nachhaltig Weltwärts, dem Podcast für alle, die weltwärts denken. Heute wird es ganz schön hart für mich, denn es könnte um sehr viel Kaffee gehen. Und ich bin eher Team Kakao. Ich bin Matthias und darf als unseren Gast heute Sebastian begrüßen. Moin nach Hamburg.
Moin Matthias. Ich freue mich, Teil dieser tollen neuen Podcast-Serie zu sein. Und ja, wie du schon vorweggenommen hast, es dreht sich um Kaffee. Ich bin Team Kaffee.
Direkt am Anfang vielleicht, um dich ein bisschen kennenzulernen. Ganz in alter Tradition bei uns im Podcast schon, obwohl wir gerade am Anfang erst mit der Serie sind, stelle ich dich als unseren Gast einmal kurz vor. 2018, kurz vor dem Abflug, kämpft Sebastian noch mit sich. Mache ich das Richtige? Am Ende entscheidet er sich für die Reise nach Peru, lässt sich ein auf das Abenteuer. EcoSelva ist der Verein, mit dem er weltwärts geht. Ein Jahr lang arbeitet er in einer Kaffee- und Kakao-Kooperative. Im August 2019 kommt er dann zurück, mit einer Liebe in der Tasche. Sebastian hat nämlich seine Freundin in Lima in Peru während einer Kaffeemesse kennengelernt. Weltwärts verbindet hier also sehr intensiv. Die Liebe geht aber nur bis zur Türschwelle der Küche. Gekocht wird nämlich getrennt, weil Sebastian hier eher pedantisch ist und alles aufs Gramm genau nach Rezept kocht. Ein Glück, dass die beiden Zeit zusammen in der Natur verbringen, wo Sebastian unter anderem auch angelt. Wenn der Hamburger sich gerade nicht bei Oxfam oder in der Organisation, mit der er weltwärts gegangen ist, engagiert. Bei EcoSelva ist der Mentor für Süd-Nord-Freiwillige. Ja, und damit noch einmal Hallo oder besser gesagt Moin an dich, Sebastian. Schön, dass du dabei bist.
Ja, das war eine nette Beschreibung von mir über mich. Ist auch mal lustig, so etwas zu hören, ja.
Hat's gepasst.
Es hat gepasst.
Ja, und ich habe gerade das Kochen ja schon mal erwähnt. Ich finde eine sehr lustige Eigenschaft von dir. Und du sagst, wir bleiben direkt beim Kochen oder zumindest beim Thema Essen. Du sagst, du hattest das beste Gulasch deines Lebens im Regenwald Perus. Wie kam es dazu und was genau hat es zu dem besten Gulasch der Welt gemacht?
Ja, das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Und zwar gibt es eine Kleinstadt, die nennt sich Pozuzo im Regenwald Perus. Und das ist eine Kolonie, die von ehemaligen Auswanderern aus dem Gebiet Tirol, aus Österreich, gegründet wurde. Und die haben ihre Tradition und Kultur soweit aufrechterhalten und natürlich auch ihre Rezepte mitgebracht. Und so haben wir dort in Pozuzo ein paar Tage verbracht, das Stadtjubiläum gefeiert und da durfte das Gulasch nicht fehlen. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, das hat mir sehr gut geschmeckt.
Ja, warum auch nicht, ne? Jetzt sind wir quasi direkt schon mitten in deinem Weltwärtsjahr. Du hast dein Weltwärtsjahr nach deiner Ausbildung gemacht zum Schiffskaufmann. Das ist ja gar nicht so typisch bei Weltwärts. Der Altersdurchschnitt liegt so bei 19,5 Jahren. Und eigentlich wolltest du schon direkt nach der Schule gehen, bist dann aber doch nicht gegangen. Wie kam es dazu, dass du dann doch die Ausbildung noch dazwischen gepackt hast?
Ja, ich hatte so meine Zweifel mit dem Entsendeprogramm als solches und habe mich auch noch nicht so richtig bereit gefühlt zu dem Zeitpunkt nach dem Abitur. Und habe mich dann letzten Endes für den sichereren Heimathafen Hamburg entschieden. Und ja, so kam es dann dazu, dass ich eine spannende Ausbildung in der Schifffahrt gefunden habe mit dem Hafen vor der Haustür. Ja, so dass ich da den Schritt zunächst einmal gegangen bin.
Ja, und jetzt hast du gesagt, du hattest so deine Probleme mit dem Programm. Was hat dich da gestört oder was hat dich da zweifeln lassen?
Ja, tatsächlich habe ich mir überlegt, naja, wie ist das denn so, wenn man in ein anderes Land geht, einen Entwicklungsdienst leistet und man ja eigentlich gar keine richtigen Fachkenntnisse mitbringt und auch nicht so richtig Kompetenzen einbringen kann in diese Projekte, die dort jährlich von den Freiwilligen mitgestaltet werden. Das war meine Auffassung und dachte, dass kein Austausch auf Augenhöhe sein wird, denn die Menschen vor Ort, die kämpfen mit ganz anderen Problemen und wenn wir aus unserer, ich sag mal so, westlichen Perspektive dort in einen Kulturkreis eintreten und vermeintlich die Anleitung für ein besseres Leben dabei haben, dann fand ich das doch irgendwie als junger Mensch sehr vermessen.
Ja, eigentlich hast du da ja schon sehr weiten Blick, würde ich sagen. Du hast da ja schon ein bisschen so um die Ecke gedacht und gedacht, was könnte mein Dasein ja auch für Auswirkungen haben oder für ein Bild haben. Dann bist du am Ende ja doch gegangen. Das heißt, du hast festgestellt, dass das Weltwärts ja doch was bringt und die negativen Seiten vielleicht umgekehrt hast. Warum hast du dann nach deiner Ausbildung gesagt, komm, ich gehe trotzdem Weltwärts? Und ich meine, du engagierst dich heute sogar bei Weltwärts. Das heißt, so ein bisschen muss sich dein Bild ja geändert haben, oder?
Das stimmt, ganz genau. Ich habe mir nach der Ausbildung erneut die Frage gestellt, ob ich das nicht dann doch mache, ob die Zweifel vielleicht unberechtigt sind und was so ein Austausch eigentlich für einen Mehrwert schafft. Nicht nur für einen selber, sondern auch ja eben halt für die Menschen vor Ort. Und dann habe ich mich doch mehr mit Programmteilnehmern unterhalten und verschiedene Berichte gelesen, die man ja auf der Weltwärtsseite nachlesen kann. Und eigentlich ausschlaggebend für mich war der Punkt, dass man sich, wenn man einfach seine Sachen packt und loszieht, sich für die Probleme einer immer zusammen enger rückenden Welt sensibilisiert und ja, damit ein Zeichen setzt, dass Menschen andernorts einem nicht egal sind und man durch Engagement vor Ort dazu beitragen möchte, dass Ideen ausgetauscht werden, dass Verständnis füreinander gefördert wird und ja, am Ende des Tages, dass man voneinander lernen kann.
Ja, total. Und ich finde ja, bei Weltwärts ist einfach das super Wichtige. Ich glaube, das habe ich bis jetzt in jeder Folge auch gesagt, dass wir als Personen einfach so unglaublich viel lernen, wir als Menschen so viel lernen und das dann zurück mit in die Gesellschaft hier in Deutschland bringen können. Und ich finde, das ist so ein krasser Vorteil. Ich glaube, das hast du auch schon an verschiedenen Orten mal gesagt, dass man sich halt selber viel entwickelt, diese globalisierte Welt anders kennenlernt, einen anderen Blickwinkel drauf bekommt und das dann halt wieder zu uns bringen kann, nach Deutschland bringen kann.
Ganz genau. Und ich glaube, das schafft auch Verständnis und vor allem auch Bewusstsein für die Lebensrealität von Menschen andernorts. Ja. Im Supermarkt ein einfaches Beispiel, dass viele Produkte von einem anderen Kontinent hierher den Weg finden und den Alltag irgendwie begleiten. Sei es das Beispiel Schokolade oder Obst oder eben halt Kaffee. Wenn man weiß, was dahinter steckt und wer dafür eigentlich arbeitet und seinen Teil dazu beiträgt, ich glaube, dann haben wir ganz viel gewonnen.
Da kommen wir auf jeden Fall auch später noch mal genauer dazu. Mir fällt gerade bei dem, was du gesagt hast, so ein Werbespot von einer Supermarktkette ein vor ein paar Jahren. Die haben mal alle Produkte aus dem Laden genommen, die irgendwie aus dem Ausland kamen, im Ausland produziert waren oder wie auch immer. Und es waren nur noch Produkte drin, die wirklich 100% made in Germany waren. Und der Laden war halt eigentlich quasi leer. Das ist mir jetzt gerade so ein bisschen eingefallen zu dem Thema. Aber noch mal kurz zu Weltwärts. Du bist dann nach Peru gegangen. Hatte es einen Grund, warum du unbedingt in das Land wolltest? Übrigens Top 5 Nord-Süd und Süd-Nord-Land.
Das war mir gar nicht so bewusst tatsächlich. Aber interessant, dass du das sagst.
Okay.
Das Land als solches hat ja auch einfach unglaublich viel zu bieten. Ist eines der mega diversen Länder unserer Erde. Hm. Und dort reist man, wenn man von der Küstenregion in den Regenwald fährt, innerhalb von 8 Stunden durch verschiedenste Klimazonen, von der Küste über das Hochland der Anden bis in den tiefen Regenwald. Also das ist schon verrückt genug. Aber nein, es hatte gar keinen speziellen Grund, wieso Peru. Das war eher dann dem Zufall geschuldet. Ich hatte eigentlich auch gar keinen Wunsch, Land oder Gebiet. Also es hätte mich wahrscheinlich auch genauso gut nach Indien verschlagen können.
Okay.
Nur hat mich die Projektplatzbeschreibung sehr interessiert mit dem Thema Kaffee. Und ja, damit hatte ich zunächst Berührung zum Ende meiner Ausbildung, was dann für mich der Grund war, dass ich das dann mache.
Was hat dich denn so fasziniert oder wo hattest du die Berührungspunkte in der Ausbildung, dass du gesagt hast, Kaffee, das ist es. Denn irgendwo hast du auch gesagt, eigentlich warst du gar kein Kaffeetrinker.
Ja, witzig. Bis vor 3 Jahren habe ich keinen Kaffee getrunken und mochte ihn auch nicht wirklich. Aber dann habe ich festgestellt, ich habe auch immer den falschen Kaffee getrunken.
Ja.
Es gibt in der Welt des Kaffees nämlich große Unterschiede zwischen Industriekaffee und Spezialitätenkaffee.
Mhm.
Aber zurückzukommen auf meine Ausbildung, da kam es dann dazu, dass ich bei einem großen Kaffeehändler, der Kunde bei uns war, bei unserer Reederei, mit am Tisch saß und im Anschluss an dieses Gespräch einen zusammenfassenden Report erstellen musste. Und dazu habe ich ein wenig über die Thematik recherchiert und festgestellt, ja, wie vielfältig dieses Produkt eigentlich ist und habe interessante Fakten darüber gelernt. Dann die Zeit der Ausbildung fand ein Ende. Dann habe ich mir die Frage natürlich gestellt, wie soll es weitergehen? Und bin nochmal in mich gegangen und hatte eigentlich immer schon dieses Bedürfnis, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Und ja, dann bin ich auf der Plattform Weltwärts genau auf dieses Projekt gestoßen, was diese Kaffeethematik mit eben sozialem Engagement verbunden hat. Und dann habe ich auch nicht viel drüber nachgedacht, habe mich einfach beworben. Ich konnte auch kein Wort Spanisch, um ehrlich zu sein. Ganz unvoreingenommen, etwas blauäugig vielleicht. Ja, habe ich mich dann quasi darum bemüht und wurde dann angenommen. Ja.
Und du sagst, du konntest kein Wort Spanisch. Hast du dann keine Angst davor, nach Peru zu fliegen und zu sagen, ich kann mich hier gar nicht mit den Menschen unterhalten? Was waren da deine Sorgen? Oder hast du gesagt, ach komm, Hand, Fuß geht immer und ich lerne das schon schnell?
Tatsächlich habe ich in den letzten Wochen vor Abreise noch fleißig Vokabeln gelernt und mir irgendwie die Grundkenntnisse der Landessprache angeeignet.
Mhm.
Aber dass das nicht so viel erfolgsversprechend war, habe ich dann mit Ankunft gelernt oder festgestellt.
Ja.
Da wollte ich mich zunächst erstmal mit meinem Schulenglisch durchschlagen. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil in einigen Ländern und Regionen dieser Erde sprechen die Leute eben halt einfach nicht so gutes Englisch und entsprechend muss man sich der Landessprache anpassen. Dann ging es mit Händen und Füßen und dann waren die darauffolgenden Wochen doch etwas schwierig, aber umso motivierender, sich dann damit zu beschäftigen. Und wenn man vor Ort ist, sich mit den Menschen austauscht, dort einfach eine Zeit lang lebt, dann kommt das Learning by Doing sozusagen.
Dann warst du in Peru, Learning by Doing, hast du die Sprache gelernt, aber was genau hast du im Projekt gemacht in Peru? Also was genau waren deine Aufgaben? Wie ist das so alles vonstatten gegangen bei...
Bei der Kooperative Divisoria,
genau.
Angesiedelt in einer Kleinstadt namens Tingo Maria im Hochregenwald Perus.
Mhm.
Das ist ungefähr eine 11-stündige Busfahrt von der Hauptstadt Lima entfernt. Das ist eine Kooperative, geläufiger ist der Begriff Genossenschaft, würde ich sagen. Das ist ein Zusammenschluss von Kaffeekleinbauern, die jeder so ein paar Hektar bewirtschaften und ihre Erträge zusammen an einer zentralen Sammelstelle bringen und ihre Ernten zusammen am Weltmarkt vermarkten, um bessere Verkaufspreise zu erzielen. Diese Kaffee- und Kakaokooperative bietet ihren Mitgliedern technische und organisatorische Unterstützung. Das geht vom Anbau bis eben hin zur Weitervermarktung. Und mein Aufgabenfeld war es primär im Kaffeelabor mitzuarbeiten. Kaffeelabor hört sich jetzt ein bisschen wissenschaftlich an,
ja.
Hat aber viel mehr damit zu tun, dass dort Kaffee sensorisch und qualitativ bewertet wird.
Okay.
Was viele Menschen vielleicht nicht wissen, Kaffee ist eines der komplexesten Naturprodukte überhaupt. Also es hat bis zu 800 Aromen beispielsweise. Wein im Gegensatz dazu hat so ungefähr 400. Und natürlich ist das dann geschultes Fachpersonal, das dieses Kaffee beurteilt und bewertet. Und anhand dieser Bewertung können die Kaffeebauern entlohnt werden. Also umso bessere Qualität, umso höhere Verkaufspreise können erzielt werden.
Und dann habt ihr quasi jede Fuhre Kaffee muss dann da gecheckt werden und dann es gibt dann den Preis vor am Ende.
Genau, genau. Das ist ein Aufgabenfeld, was ich mit begleiten durfte. Hatte dann natürlich auch noch die Möglichkeit, bei der Promotion und der Vermarktung des Kaffees zu unterstützen.
Mhm.
und ja, bei Planung von Fortbildungsmaßnahmen für die Bauern, das so im Groben ist es.
Spannend finde ich ja den Fakt, dass von dem ganzen Kaffee, der in Peru produziert wird, nur 8% im Land bleiben. Und das bringt mich zu der Frage, damals in Kenia wird ja auch viel Kaffee produziert. Viele Menschen in meinem Umfeld in Kenia haben aber dann tatsächlich nur den auflösbaren Kaffee getrunken. Also gar nicht so richtig diesen puren Kaffee, wie wir ihn oft lieben. Wie ist das in Peru? Ist es da das Gleiche?
Tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Kaffeebauern gar nicht wissen, wie ihr eigener Kaffee schmeckt. Und das hat mich so, das war für mich irgendwie nicht zu begreifen, dass man irgendwie vom Kaffeeanbau über Jahre hinweg lebt, aber gar nicht weiß, wie das denn schmeckt oder, ne? Und das ist tatsächlich so, dass aus der Not heraus oder aus dieser wirtschaftlichen Lage der ganze Kaffee verkauft wird und es ist dann günstiger, diesen Instant-Kaffee, diesen Pulverkaffee im lokalen Markt dazu verkaufen, statt seinen eigenen. Also das finde ich schon sehr eindringlich.
Oh Mann, ich habe mich tatsächlich jetzt in Vorbereitung auf das Gespräch mit dir ein bisschen mit Kaffee beschäftigt. Das ist sonst jetzt wirklich nicht so ganz mein Thema. Und Kaffee ist tatsächlich eines der wichtigsten peruanischen Exportprodukte. Mhm. Und Deutschland gehört tatsächlich mit den USA und Belgien zu den wichtigsten Abnehmerländern und über 200.000 Kleinbauern oder Bäuerinnen leben tatsächlich davon. Das fand ich ganz spannend. Und Kaffee ist ja so ein spezielles Thema, wenn ich das so richtig überblicke. Ich finde, Kaffee ist immer eins der ersten Produkte, die man auf jeden Fall mit Fair Trade in Verbindung bringt. Du hast dich vom Kaffee nicht mehr gelöst. Du arbeitest jetzt auch noch in einem Kaffee-Startup. Wie ist der Markt des Kaffees denn gerade so? Oder auf was sollte man denn oder muss man denn achten für einen guten Kaffee?
Ja, das ist eine schöne Frage. Die wird mir tatsächlich häufiger gestellt. Ja, also erstmal, zunächst hast du recht. Kaffee als solches ist ein unglaublich wichtiges Handelsgut. Hinter Öl ist es das zweitmeist gehandelste Produkt der Welt. Ach, krass. Es wird an der Börse gehandelt und ist einfach Grundlage für das Einkommen vieler Menschen weltweit. Und woran erkennt man guten Kaffee oder worauf sollte man beim Kaffeekauf achten? Hm. Zum einen geben natürlich Siegel wie Fairtrade oder Bio erste Orientierung. Aber was ich im Zweifel immer sagen würde, fragt doch einfach mal in eurer lokalen Rösterei nach, wie viel bekommt denn der Kaffeebauer von dem Verkaufspreis im Laden? Wie viel erhält der denn? Wenn da die lokale Rösterei schon eigentlich keine Auskunft drüber geben kann, dann ist es vermutlich so, dass nicht viel beim Bauern ankommt. Mhm. Und da gibt es tatsächlich wie im Weinfachhandel auch in der Kaffeeszene sogenannte Spezialitätencafés und Kleinröstereien. Mit einer solchen bin ich auch verbunden. Die gibt es eigentlich in jeder mittelgroßen Stadt und größeren Stadt, wenn man mal bewusst darauf achtet, findet man diese Orte.
Aber da gibt es jetzt nicht irgendwie eine Website oder so, wo, weiß ich nicht, alle Kaffee-Röstereien, wo man danach suchen kann.
Die gibt es tatsächlich, wurden auch mal von einem Kollegen aus der Branche zusammengetragen, könnte vielleicht in den Shownotes nochmal aufgelistet werden.
So machen wir das.
Aber einfach mal eine lokale Rösterei nachschauen in seinem Umkreis und dann wird man zunächst auch mit besserem Kaffee als dem Industriekaffee versorgt.
Ja, und wenn du jetzt sagst, sozusagen, ich soll dich fragen, wie viel denn der Kleinbauer, die Kleinbäuerin im Ursprungsland bekommt. Woher soll ich denn wissen, guter Preis ist? Also gibt es da irgendwie so eine Festlegung? Weiß ich nicht. 10% des Preises, den ich zahle, sollten die bekommen? Oder wie weiß ich, was da gut ist?
Genau. So ein Richtwert im Groben könnte man bekommen, wenn man sagt, okay, 10 Euro dürften 250 Gramm Kaffee schon kosten. Das ist natürlich erst im Moment eine Menge Geld, wenn man jetzt bedenkt, dass man vielleicht dafür schon ein ganzes Kilo im Supermarkt erhält. Aber am Ende des Tages muss man sich bewusst sein, dass Kaffee ein Luxusprodukt in Deutschland ist und als solches auch versteuert wird. Und man vielleicht auch einfach dann dieses Produkt als Genussprodukt ansieht. Mhm. Und ja, sich die Zeit nimmt für eine gute Tasse Kaffee, statt morgens einfach mal schnell, um wach zu werden oder zwischendurch, sondern sich hinsetzt mit Muße, in die Zeitung hineinschaut und einfach sich eine Auszeit nimmt. Das bietet so einen groben Richtwert, so 8 bis 10 Euro, würde ich behaupten, dürfen die 250 Gramm schon kosten. Und dann kann man auch reinen Gewissens seinen Kaffee genießen.
Ja. Aber was würdest du denn sagen, ist wichtig für so ein, jetzt reden wir ganz viel über Kaffee, wie ist das passiert? Für so einen fairen Handel, für einen ökologischen Anbau, was macht das deiner Meinung nach raus?
Also da würde ich sonst wieder auf die Siegel einmal zu sprechen kommen, die einem da erste Anhaltspunkte geben und ein Stück weit transparent schaffen. Und dann Stichwort direkter Handel. Also bei uns, ich bin nämlich mit in einer Kaffeerösterei involviert und da ist es so, dass die Inhaber und Gründer mit einem Teil des Teams jedes Jahr in die Herkunftsländer reisen und sich von den Umständen vor Ort ein Bild machen, mit den Leuten sprechen und so besser einschätzen können, was braucht der Kaffeebauer, um nachhaltig wirtschaften zu können, um eine Lebensgrundlage für auch die nächste Generation zu schaffen, weil man damit eben halt sicherstellt, dass dort ja ein Austausch auf Augenhöhe stattfindet. Ja. Und natürlich, wenn dann noch ökologische Projekte vielleicht auf Basis einer Spende mitfinanziert werden vom Verkaufspreis, dann hilft das enorm weiter.
Ja. Jetzt hast du gesagt, auch dahin fährt, wo gebaut wird. Würdest du sagen, deine Erfahrungen in Peru, die bringen dir auch jetzt tatsächlich in deinem jetzigen Leben was? Also Kaffee hat ja irgendwie, dein Welt wird sehr begleitet, begleitet dich jetzt im Beruf. Und wenn du jetzt auch sagst, man fährt da regelmäßig hin, würdest du jetzt sagen, Vorteil weltwärts hier auf jeden Fall?
Absolut. Also weltwärts hat ja zum einen erstmal Verbundenheit zum Land Peru selber bei mir geschaffen. Ja. Und man hat ein Verständnis dafür entwickelt, wie die Menschen vor Ort leben. Ja, wie man sich dort zurechtfindet eben halt. Und ich glaube, dass diese Strukturen, wie sie in Peru vorzufinden sind, die kann man auf viele Länder des globalen Südens übertragen. Dann gibt es immer die landestypischen Eigenheiten. Aber ja, dahingehend hat weltwärts einen schon geprägt und ja, dass man eben ja die Lebensumstände vor Ort ja besser einschätzen kann.
Du ja sagst sozusagen auch Kontakt halten und sowas. Wie ist das denn bei dir? Hast du noch Kontakt zu Menschen aus deinem Weltwärtsjahr?
Ja, absolut. Also zunächst einmal wäre da meine Freundin, die gerade im Nebenzimmer sitzt und bestimmt schon gespannt an der Tür lauscht. Ja, also Peru ist natürlich ein Thema bei uns. Zudem habe ich viele Freundschaften geschlossen und da ist man mal schnell verbunden dank heutiger Messenger-Dienste. Ja. Aber auch haben sich da aus diesem Weltwärtsjahr auch Geschäftsbeziehungen entwickelt, ja, von denen wir auch jetzt heute in dem Unternehmen, wo ich tätig bin, profitieren. Ja. Und was natürlich mir persönlich sehr wichtig ist, wenn ich weiß, wer steckt hinter dem Projekt vor Ort und kann man da einen Mehrwert schaffen, ja, weil man eben halt auf einer vertraulichen Basis zusammenarbeiten kann.
Es ist ja tatsächlich total wertvoll, dass du einfach damals Menschen kennenlernen konntest in so einer wirklich intensiven Zeit. Also du bist jetzt nicht mal nur auf einer kleinen Recherchereise für eine Woche da gewesen, sondern warst halt ein Jahr in dem Land und hast die Leute und die Unternehmen, die KleinbauerInnen kennenlernen können, mit denen arbeiten können, schon mit denen sprechen können. Klar, dass das dir jetzt halt irgendwie hilft. Jetzt finde ich, ist bei diesem ganzen Thema in meinem Kopf so ein kleiner Fight entstanden. Und zwar auf der einen Seite so das Thema Bio, faire Bezahlung. Es ist unglaublich wichtig für die Menschen vor Ort, eine gerechte Exportstrategie. Aber auf der anderen Seite steht ja zum Beispiel auch der Klimaschutz. In Deutschland achten wir immer mehr auf Regionalität, Saisonalität. Kann das jetzt zum Nachteil für die Menschen zum Beispiel in Peru werden, wenn wir in Deutschland aus Klimaschutzgründen gewisse Produkte vielleicht aus dem Auge verlieren, also auch Avocados, Bananen etc., die ja bei manchen Menschen schon auch wegen des langen Transportweges nicht mehr ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. Kann das zum Nachteil werden?
Ja, kann es mit Sicherheit, wenn weniger hier vor Ort von diesen Produkten gekauft wird. Allerdings, und jetzt kommt es aber, wenn man hier vor Ort bewusster konsumiert, bei deinem Beispiel der Avocados oder Schokolade oder eben halt Kaffee, und man bereit ist, mehr Geld auszugeben für gute Qualität, dann würden diese Effekte, glaube ich, ausgeglichen werden. Mhm. Und man würde ein Stück weit Perspektive schaffen und neue Anreize, dass vor Ort nicht die Bauern ja mangelhafte Ware, ich sag mal so, an große Aufkäufer verkaufen, sondern daraus ja langfristige Beziehungen entstehen, wo es gutes Geld für gute Qualität gibt.
Aber ist doch eigentlich so, dass klare Statement, was du hier sagst, eher Qualität als Quantität am Ende. Lieber von etwas deutlich weniger, dafür fair bezahlen und schon vor Ort auf einen ökologischen Anbau achten. Und dann trägt das in gewisser Weise auch zum Klimaschutz bei.
Ganz genau. Es soll ja nicht dazu führen, dass man immer nur verzichtet, sondern bewusster konsumiert. Und zum Punkt Klima. Natürlich hat die Flugananas einen größeren CO2-Fußabdruck als die Banane, die im Container hierher verschifft wird. Aber es ist ja nun mal so, dass Bananen oder Avocados oder Südfrüchte im Allgemeinen nicht hier wachsen. Und wenn man eben halt diese Produkte weiter einkaufen möchte, dann eben halt darauf achten, dass die mindestökologischen Standards eingehalten werden und auf, wie du sagst, Qualität setzt, statt im Überfluss wie die Made im Speck zu leben.
Ja, total. Ja. So halten wir das fest. Das ist ein Wort. Und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingskategorie dieses Podcasts. Unsere drei schnellen Fragen.
Die drei schnellen Fragen.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Dann starten wir jetzt. Du gehst gerne auf Reisen. An welchem Ort würdest du gerne mal einen Kaffee trinken?
Äthiopien. Ursprung des Kaffees.
Das Weltwärtsprogramm mit nur einem Wort.
Mehr geht nicht. Das waren drei, aber.
Ja, egal. Lassen wir durchgehen. Sprache lernen oder lieber ein einheimisches Rezept lernen?
Rezept, weil man dadurch auch die Sprache lernt.
Das war smart. Das waren unsere drei schnellen Fragen und weiter geht's eigentlich auch mit dem Thema Engagement so ein bisschen. Du engagierst dich ja tatsächlich in dem Verein, mit dem du damals weltwärts gegangen bist und bist jetzt Mentor quasi für die Süd-Nord-Freiwilligen, die nach Deutschland kommen. Wie ist die Arbeit so für dich und was macht das für dich aus?
Genau, du hast recht. Ich bin immer noch tätig bei dem Entsendeverein, der mich nach Peru gebracht hat und ja, fühle auch einfach mich sehr verbunden. Und ja, meine Aufgaben umfassen eben halt da neben der Betreuung der Süd-Nord-Freiwilligen, die hier in Deutschland häufig in ökologischen Bereichen eingesetzt werden, so ein bisschen die administrative Unterstützung der Programmkoordinatoren. Also einfach nur als Ansprechpartner da zu sein.
Als jemand, der ja auch einfach schon mal die Erfahrung gemacht
genau.
hat.
Genau. Ne? Das ist, glaube ich, ganz hilfreich und man kann sich dann auch sehr gut in denjenigen hineinversetzen und verstehen vielleicht, welche Ängste, Sorgen oder Gefühle er hat. Ja, einfach Brücken bauen, würde ich sagen. Das ist sehr erfüllend und man lernt auch dabei, tatsächlich den Alltag mit anderen Augen zu sehen. War ja nicht für mich nur anders in Peru, sondern auch wenn die Peruaner beispielsweise nach Deutschland kommen, dann ja, hinterfragen sie vieles, was für uns hier selbstverständlich ist und das macht viel Spaß und ist ja bereichernd.
Ja, kann ich mir vorstellen. Gibt es ein Beispiel, was dir jetzt spontan einfällt, was vielleicht in letzter Zeit so war, wo dir jemand aus Peru oder einem anderen Land nach Deutschland gekommen ist und gesagt hat, warum läuft das hier so?
Vielleicht, dass wir Wasser aus dem Wasserhahn trinken, dass wir so eine so gute Trinkwasserqualität haben, dass wir es nicht vorher abkochen beispielsweise. Und ja, dass es irgendwie ganz merkwürdig ist für die Peruaner einfach sich hier am Wasserhahn zu bedienen, um mal so ein ganz plakatives Beispiel zu nennen.
Ja.
Das zeigt irgendwie grundlegend einfach nochmal Unterschiede, wo es andernorts noch fehlt und ja, in was für einer privilegierten Lage man eigentlich ist.
Anders ist, aber ich finde vor allem das Wichtige, was du sagst, es muss einem ja manchmal einfach wieder bewusst werden, dass man für das, was wir hier haben oder was wie es in Deutschland ist, einfach eine gewisse Dankbarkeit haben sollte.
Genau, genau. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man sich seinen Privilegien auch bewusst wird. Dass man einfach versteht, dass das eben halt andernorts nicht selbstverständlich ist.
Der Verein, wo du dich engagierst, ist ja EcoSelva. Wieso würdest du denn sagen, ist das so als ehemaliger Weltwärtsfreiwilliger, warum hast du das Gefühl, dass du dich auch weiterhin engagieren solltest? Warum willst du unbedingt aktiv bleiben? Und wie kann man seine Erfahrung vielleicht auch in die Gesellschaft dann einbringen?
Ja, zu meinem Engagement fällt mir ein Zitat von Heinrich Böll ein. Habe ich vor kurzem selber in einem Podcast gehört, nämlich Einmischung ist die einzige Möglichkeit, realistisch zu bleiben. Und irgendwie habe ich über dieses Zitat länger nachgedacht. Mhm. Und gerade vor dem Hintergrund meines Weltwärtsjahres verstehe ich das als Aufforderung, mich eben halt durch gesellschaftliches Engagement, das kann ja sich in vieler Art und Weise äußern, wenn man sich bei Stiftungen engagiert oder NGOs oder sei es im örtlichen Freiwilligen Feuerwehr, dass man sich eben halt mit seinem gesellschaftlichen Engagement mit der Gegenwart auseinandersetzt. Also das heißt, sich einzumischen ist am Ende der Weg, welches einen die Lebensrealitäten von anderen Menschen verstehen lässt. Und das habe ich, glaube ich, erst eben halt durch weltwärts, durch diesen Auslandsaufenthalt verstanden und versuche das auch weiter zu vermitteln.
Ich glaube, das klappt ja schon ganz gut, würde ich sagen. Du sagst, ich finde, das passt ein bisschen auch zum Thema Einmischen. Heutzutage hat man oft einen 9-to-5-Job, also man arbeitet, dann geht's nach Hause, isst, schläft, aufstehen, arbeiten, etc., etc. Und du sagst selber, dass du das nicht unbedingt möchtest, sondern dass du auch andere Impulse setzen willst, dass du, und das hast du so als Begründung auch damals für dein Weltwärtsjahr gegeben, hast du gesagt, du willst in dieser Welt noch etwas bewegen. Wie würdest du denn sagen, bewegst du gerade etwas? Beziehungsweise bist du auf einem ganz guten Weg, dass du die Welt bewegst?
Ich hoffe. Also es klingt zwar auch ein bisschen utopisch, wenn man jetzt sagt, man rettet die Welt, man zieht los und bringt sich dann andernorts ein, aber man kann sie zumindest ein Stück verbessern. Und daran glaube ich auch ganz fest. Und ich persönlich denke, dass jeder da auch in seinem Alltag einen Teil zu beitragen kann, um wieder mal auf das Thema Kaffee oder zu kommen oder allgemeiner am Supermarkt, wenn man dort Produkte sieht, die nicht mehr in Plastik extra verpackt sind, sondern unverpackt. Das gab es ja vor einigen Jahren nicht und das hat vielleicht damit zu tun, dass einige und dann immer mehr Menschen sich einen Einkaufsbeutel mitgenommen haben und nicht immer eine Plastiktüte an der Kasse. Und damit will ich nur ausdrücken, dass es im Kleinen anfängt. Man sieht, es funktioniert und die Industrie wird den Erwartungen der Gesellschaft gerecht. Und so übt man dann als Gesellschaft immer weiter Druck auch aus auf die Politik und damit wird Veränderung erreicht.
Voll, und man mischt sich, um dein Zitat von Herrn Böll wieder einzuholen. Man mischt sich ja auch rein. In dem Fall mischt man sich irgendwie in die normale Wirtschaftsordnung ein bisschen ein und sagt halt, nö, ich kaufe jetzt andere Produkte.
Genau, richtig.
So, man glaubt es. Guck mal, es war jetzt sehr deutsch. Ich habe letztens ein Video gesehen, wie auf der ganzen Welt Menschen irgendwie tschö sagen und Deutsche klopfen sich auf die Oberschenkel, sagen so und kommen zum Ende. So habe ich es jetzt auch gemacht. Du hast ein sehr, sehr spannendes Leben. Ich finde vor allem, du hattest am Anfang Sorge, du sprichst kein Spanisch. Ja, kommst dann nach Peru und lernst da deine Liebe kennen und sprichst jetzt zu Hause Spanisch. Du warst am Anfang weltwärts kritisch und bist jetzt immer noch mit dem Programm verbunden, mochtest vor 3 Jahren noch keinen Kaffee und arbeitest jetzt in der Kaffeebranche. Ich find's mega, mega spannend. Sage vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Die Zeit ist tatsächlich sehr schnell verflogen. Damit ihr da draußen unsere nächste Episode nicht verpasst, folgt uns einfach da, wo auch immer ihr uns jetzt gerade hört. Und ganz traditionell sage ich natürlich, bleibt engagiert, egal wie und egal wo. Und die letzten Worte, die gehören dir, Sebastian.
An alle Zuhörer und vielleicht auch weltwärts Interessierte, versucht mit möglichst wenigen Erwartungen in ein aufregendes Jahr zu gehen. Lasst euch von vielen neuen Eindrücken treiben. Und dann ist es eine wahnsinnig tolle Erfahrung, die einen prägende und ja, ein ganzes Leben lang begleiten werden. Vielleicht entdeckt ihr auch, wie ich, eine neue Leidenschaft. Vielleicht ja auch das Thema Kaffee. Ja, solltet ihr euch für einen Freiwilligendienst entscheiden, wünsche ich euch in jedem Fall ein farbenfrohes Jahr und viel Erfolg.
Nachhaltig weltwärts, ein Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.